Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Wie finde ich den richtigen Preis für meine Produkte oder meine Dienstleistung? Welche Rabatte gebe ich wann, wie, in welcher Situation? Und ich sage es mal so, hier läuft bei Familienunternehmen eine Menge nicht optimal. Darf ich glauben von denen, die sich tagtäglich damit beschäftigen, wie auch mein heutiger Gast. Tobias Müller unterstützt seit über 20 Jahren Familienunternehmen beim Pricing, bei der Festsetzung von Preisen, Vertriebsmanagement, Marktstrategie, das gehört hier alles zusammen. Das werden wir auch gleich drüber hören, was da wirklich zusammengehört und oft einzeln gedacht wird. Und er führt dabei, zu großen Erfolgen, denn den richtigen Preis zu finden und nicht jeden Rabatt mitzumachen, das ist halt eine Schlüsselkompetenz für Unternehmen heute mehr denn je. Wir sprechen über Grundprinzipien, Tools, die helfen, und vieles weitere. Herr Müller, ich grüße Sie.
Hallo, Herr Giersch, freut mich, Sie kennenzulernen.
Ich fange mal so an. Warum haben Sie so viel zu tun? Also anders formuliert die Frage, was läuft beim Preismanagement im Mittelstand, in Familienunternehmen oft schief?
Naja, der Mittelstand in Deutschland ist natürlich geprägt von einer gewissen Kleinteiligkeit und entsprechend sind die Unternehmen auch häufig noch nicht ganz so weit wie manch ein großer Konzern, nicht ganz so weit, was die IT-Ausstattung angeht, nicht ganz so weit, was die Managementstrukturen angeht und ganz sicher auch nicht ganz so weit, was die Manpower schlichtweg angeht, ne? Und ganz häufig ist es so, dass in den mittelständischen Familienunternehmen bei uns im Land es gar keine dezidierten Ressourcen gibt, also Personen gibt, die sich mit dem Thema Preismanagement intensiv beschäftigen. Insofern gibt es da natürlich noch ganz, ganz viele Baustellen und Herausforderungen zu meistern.
Ja, es ist ja auch eine Querschnittsaufgabe, oder? Also da braucht man ja irgendwie Vertrieb, Marketing, man braucht natürlich die Finanzen und wahrscheinlich habe ich noch ganz viele vergessen.
Ja, ganz sicher. Es ist eine Querschnittsaufgabe, definitiv. Und es ist vor allem auch eine Managementaufgabe. Und der neudeutsche Begriff dazu ist natürlich Management Attention. Also sprich, das Management, das Top-Management muss dem Thema natürlich auch die notwendige Aufmerksamkeit schenken und sich da auch vor den Karren spannen. Nun ist es aber so, dass sie natürlich im Mittelstand eben auch da dünne Strukturen haben. Ne? Und am Ende des Tages ist es auch schwer, überall die notwendige Fachexpertise in einer Person zu vereinen. Von daher, wie gesagt, das Preismanagement im Mittelstand ist häufig noch unterrepräsentiert in Manpower und auch in Attention.
Jetzt würde man ja sagen, bei einer Preisstrategie kommt es auf Dinge an wie finanzielle Größen halt, ne? Umsatz, im Zweifel dann die Marge, am Ende der Gewinn. Das kann ja nicht so schwer sein, aber ist es, wenn man es richtig macht, doch komplexer.
Ja, es ist genau so, wie Sie es beschreiben. Also man kann das natürlich, und es ist ja so, es ist ja eine Tatsache. Also jedes Unternehmen hat ja Preise für die Produkte und Artikel und hat auch in gewisser Weise international, in aller Regel jedenfalls im internationalen Kontext, in irgendeiner Form differenzierte Preise, ne? Aber der Clou im Preismanagement oder in der Pricing Excellence liegt ja genau darin, möglichst smart die Prozesse zu gestalten, die Organisation zu gestalten und vor allem auch die Preisdifferenzierung zu gestalten. Und das ist etwas, was erfahrungsgemäß nicht nebenbei im Tagesgeschäft einfach so entsteht, zumindest nicht in einer smarten Weise, sondern womit man sich eben auch einfach strukturiert und systematisch beschäftigen muss und dem auch die notwendige Zeit und Raum geben muss. Und ja, typischerweise braucht man zumindest mal einen zentralen Aufschlag, um das Ganze, sagen wir mal, in Fahrt zu bringen und ein System ins Leben zu bringen, ne?
Wir werden jetzt heute in einer knappen halben Stunde nicht jedes Unterthema abdichten können, aber fangen wir mal an, auf was es im Wesentlichen ankommt. Also ich glaube, die Positionierung des Unternehmens, beziehungsweise vor allem natürlich der Produkte, also bin ich im Discounter oder im weiß ich auch nicht, Hochpreissegment unterwegs, jetzt mal ganz platt. Das ist doch, glaube ich, schon mal eins der wichtigeren Sachen.
Ja, definitiv natürlich. Also die allgemeine Preis-Leistungspositionierung oder Marktpositionierung, das ist natürlich das rahmengebende Element, kann man vielleicht sagen. Typischerweise wird der deutsche Mittelstand dann natürlich eher im Premiumsektor unterwegs sein. Nichtsdestotrotz muss man den Blick schon noch mal mindestens eine Ebene, auch aus der strategischen Sicht, eine Ebene tiefer werfen, im Sinne von, welche Artikel, Produktgruppen habe ich denn in meinem Leistungsportfolio, also physisch und auch Dienstleistungsportfolio. Also lohnt da schon mal die Differenzierung. Und genauso habe ich das natürlich auf der Kundenseite, in der Kundenstruktur, ne? Oder in der Industriestruktur, die ich beliefere. Da, auch da gibt es Ansätze zu differenzieren und das ja, smarter zu gestalten, als mit der Gießkanne überall mit gleichen oder ähnlichen Preisen durchzugehen. Und das ist nur die strategische Perspektive und ja, ich beschreibe es ja in meinem Buch, da bin ich aber natürlich auch nicht der Einzige. Ja. Pricing Exzellenz umfasst nun mal mehrere Dimensionen und abgeleitet aus der Preisstrategie gilt es gerade in den heutigen Zeiten, ja, auch die richtigen zukunftsweisenden und zukunftssicheren Preismodelle abzuleiten. Ne? Und last not least auch mit der richtigen Governance und Systemtechnik, sprich IT abzusichern oder Technologie abzusichern.
Und jetzt kurz Werbung. Kennen Sie das? Der Monatsabschluss steht an und statt strategisch zu arbeiten, verliert sich Ihr Team zwischen Rechnungen, Excel-Listen, Freigaben und Rückfragen. Genau hier setzt Sage Intacct an. Die cloudbasierte Finanzierungsmanagementlösung automatisiert zentrale Finanzprozesse und schafft Transparenz, Geschwindigkeit und Kontrolle in Echtzeit. Gerade im Rechnungseingang wird der Unterschied schnell sichtbar. Der Rechnungseingangsassistent liest eingehende Rechnungen automatisch aus, gleicht sie direkt mit Bestellungen ab, erstellt Buchungsentwürfe und lernt kontinuierlich aus Ihren Prozessen. Das Ergebnis? Schnellere Abschlüsse, weniger manueller Aufwand, weniger Fehlerquellen und mehr Freiraum für Wachstumsstrategie und unternehmerischen Impact. Wenn Sie neugierig geworden sind, probieren Sie es einfach aus. Alle Infos unter sage.com/mum, also sage.com/mum und mehr dazu auch in den Shownotes. Okay, also Technologie kommen wir später zu. Tatsächlich, Sie haben ja auch eine Kundenperspektive, Portfolioperspektive genannt. Es gibt eine zeitliche Perspektive, inklusive natürlich auch so gewisser Rahmenbedingungen. Also man ist ja nicht im luftleeren Raum. Wenn ich jetzt im KI-Zeitalter so tue, als ob Medien genauso konsumiert werden wie vor 5 Jahren, dann würde ich wahrscheinlich falschen Preise für meine Produkte anbieten oder gar die falschen Produkte, oder? So als Beispiel. Diese Dinge wichtig, inwiefern?
Ja, natürlich, ganz, ganz entscheidend wichtig. Sonst wäre man ja auch nach einem Aufschlag für alle Zeiten fertig mit dem Pricing. Also die Märkte verändern sich, die Kundenstrukturen verändern sich. Jeder merkt das im eigenen Einkaufsverhalten, Digitalisierung, KI-gestütztes Einkaufsverhalten, etc. pp. Das nimmt ja alles immer mehr an Fahrt auf. Das merkt jeder bei sich selbst und das merkt natürlich auch die Unternehmen. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass sich Märkte von heute auf morgen komplett verändern. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber Schritt für Schritt ist da doch immer Bewegung drin. Und jeder, der sich, es gilt nicht nur fürs Preismanagement, aber unter anderem fürs Preismanagement, jeder, der sich damit beschäftigt, weiß auch die Konzepte, die wir vor, naja, sagen wir 15 Jahren oder 10 Jahren gefahren haben, die sind auch heute nicht mehr zeitgemäß. Auch da muss man nachsteuern, mindestens, oder eben auch nochmal auf andere. Ja, irgendwie auf andere Füße das Ganze stellen. Die Frage, mit der ich häufig konfrontiert bin, ist, ne, inwiefern man alles mit einem Mal verändern muss oder ob man auch schrittweise vorgehen kann. Und ich bin definitiv ein Freund davon, an der Stelle schrittweise vorzugehen, weil Sie haben es gerade schon gesagt, kein Unternehmen ist auf der grünen Wiese, also zumindest mal nicht der deutsche Mittelstand. In aller Regel gründet man ja kein Geschäftsbereich gerade auf der grünen Wiese, sondern man hat ein lebendes Portfolio, Kundenstrukturen über Jahrzehnte gewachsen, eine Kultur und eine Historie. Der muss man ja auch gerecht werden. Und es hilft meiner Erfahrung nach da gar nichts zu sagen, so und jetzt revolutionieren wir unser eigenes Unternehmen oder sagen wir unser eigenes Pricing und suchen uns einen Stichtag und an dem Tag, von heute auf morgen schalten wir um, machen alles anders. Mindestens wird man ja immer eine Transformationsphase haben. Und viel eher noch wird man sagen, naja, es gibt Teilbereiche, in denen wir jetzt anfangen, Dinge zu verändern und nachzusteuern und so einfach peu à peu in einen Veränderungsprozess zu kommen. Und letzter Satz dazu, das ist nämlich auch richtig. Pricing ist auch immer eine Daueraufgabe, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Natürlich macht es Sinn, gerade wenn man sich noch nie systematisch mit dem Pricing auseinandergesetzt hat, in einem einmaligen Projektaufschlag, sagen wir, die großen Leitplanken zumindest zu setzen. Aber am Ende des Tages ist es ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der immer weitergehen muss.
Klar, und in Familienunternehmen läuft das ja nochmal anders als in Konzernen. Sie haben ein eigenes Kapitel auch zugemacht, das ich wahnsinnig spannend finde. Können Sie es kurz zusammenfassen? Was ist bei Familienunternehmen doch ein bisschen anders in Bezug auf Preismanagement?
Naja, also zum einen ist natürlich die Kultur von Familienunternehmen. die Kultur im Sinne von, ja, ich sag mal, das Thema Langfristigkeit ist ja nichts Neues, wenn ich es sage, dass Familienunternehmen langfristiger ticken und nicht in Quartalen ticken, nicht so sehr ergebnisgetrieben sind in der kurzen Frist. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie über Jahre und Jahrzehnte eben Preise gesetzt werden oder Preisfindungsprozesse stattgefunden haben. Da kommt es viel mehr auf Partnerschaften, Langlebigkeit, Beziehungen zu Kunden und auch zu Lieferanten natürlich an. Und Kultur auch im Sinne von Personenabhängigkeit. Die gibt es auch bei großen Konzernen und Unternehmen, das ist klar, aber die gibt es noch viel stärker bei Familienunternehmen. Nicht selten ist der Inhaber oder der Gründer des Unternehmens nach wie vor derjenige, der auch vollständig entscheidet, wie Preise gesetzt werden und wie Vertrieb gemacht wird. Mit allem Für und Wider. Das kann sehr, sehr gut funktionieren, eine ganze Zeit lang, aber früher oder später wird man ja mal übergeben müssen. Und spätestens dann wird es für viele Familienunternehmen schwierig, wenn das Pricing des Geschäftsführers oder des Inhabers bisher weitgehend unstrukturiert war, ne, und eher auf persönlichen Beziehungen beruhte.
Sie nennen das Preisgovernance, ne? Auch ein Thema, was ich noch gar nicht wirklich so oft gelesen habe. Regeln, Freigaben, wann sind Eskalationsmomente? Wahrscheinlich auch gerade auch bei Rabatten, aber es kann ja auch nicht immer der Chef entscheiden, oder?
Ja, eben genau nicht. Da finden Sie natürlich ja alles Mögliche in der Republik. Also es gibt tatsächlich die Unternehmen, da landet am Ende des Tages alles beim Chef auf dem Tisch. Aber das ist natürlich nicht zielführend. Was man heute haben will, ist natürlich ein System, ein Governance-System, das ja eben, wie Sie es schon gesagt haben, auf Regeln und Grenzen beruht. Ist
Und auch gerade, wenn
gleichzeitig
es international wird, ne? Also ich meine, jetzt ein anderes Land, viele Mittelständler sind ja international, deswegen schiebe ich das kurz ein. Wie viel Freiheit gibt man denen im Rahmen der Märkte, wie die auch gerade sind? Und also das ist ja nicht so ohne.
Ja, absolut. Sie brauchen ein System, was schnell ist, was flexibel ist, was reagibel ist auf kurzfristige Entwicklungen. Ich meine, wir wissen alle, dass die letzten Jahre haben es ja gezeigt, ne, dass die Krisentaktung immer höher wird und die Spezialfälle in den Märkten immer mehr zunehmen, ja, immer mehr Sondersituationen, die aufeinander folgen. Also ich brauche ein schnelles, flexibles, reagibles System, was eben gleichzeitig Regeln und Grenzen auch folgt, ne? Also ich muss tatsächlich diesen Trade-off schaffen, das einerseits ja im System zu behalten, das System integriert zu haben und nur das eskalieren zu lassen, was wirklich eskaliert werden muss. Und gleichzeitig eben Freiheitsgrade zu haben, die es mir ermöglichen oder dem lokalen Vertrieb im Zweifelsfall ermöglichen, auf Sondersituationen auch schnell zu reagieren.
Dann kommen wir mal zu einer total einfachen Gretchenfrage, wie man den richtigen Preis findet. Und da fangen wir vielleicht mal mit der Unterscheidung an, dass es ja nun Brutto- bzw. Listenpreise gibt und 35 gefühlt verschiedene Arten von Konditionen, Preisanpassungen, sprich Rabatte und Co. Und das schöne Wort Preiswasserfall, das hat mich auch sehr gefixt, das konnte ich mir gut merken. Was ist das?
Preiswasserfall ist einfach ausgedrückt der Weg vom Listenpreis zum Nettopreis bzw. Netto-Nettopreis nach allen Abzügen. Also die Frage, was steht sozusagen in meinem Katalog, in meiner Veröffentlichung, was ein Produkt im B2B wert ist und was zahlt der Kunde am Ende des Tages nach allen Abzügen tatsächlich. Und dazwischen gibt es natürlich, ja, ich sag mal, beliebig viele Stufen, ne? Es gibt Unternehmen, die kommen damit sehr wenig Stufen aus, aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die damit sehr, sehr vielen Stufen arbeiten. Und Stufen heißt, wir ziehen natürlich vom Listenpreis im B2B in aller Regel in irgendeiner Form Rabatte ab. Wir haben irgendwo einen Rechnungspreis, von dem Rechnungspreis gehen Skonti ab. Vielleicht gibt es noch Rückvergütungen und Boni, vielleicht gibt es auch sowas wie Naturalrabatte. Und selten gibt es auch nur den einen Rabatt, sondern es gibt dann eben ja den Partnerrabatt, den Freundschaftsrabatt und den schönes Wetterrabatt, Objektrabatte etc., Sonderrabatte, Aktionen, Promotions. Das heißt, dieser Wasserfall, der kann beliebig kompliziert sein in den Unternehmen. Was wichtig ist zu erkennen, dass jedes Element im Wasserfall eigentlich eine Funktion hat, beziehungsweise eine Funktion haben sollte. Wenn ich einen Listenpreis habe, dann hat der in aller Regel die Funktion einfach der Preiskommunikation, der Kommunikation von Preisabständen innerhalb meines Portfolios an die Welt da draußen. Ich zeige einfach, welches Produkt in meinem Portfolio ist wertiger als ein anderes. Rabatte hängen oder sollten hängen an Leistungen des Kunden. Ja, das gibt es diesen alten Spruch, give and take, kein Rabatt ohne Gegenleistung. Also der Kunde muss etwas dafür tun, dass er den Rabatt bekommt. Der Rabatt ist die Leistung des Unternehmens, der Kunde tut irgendwas im Gegenzug. Das kann Lagerhaltung sein, das kann langfristige Bestellsicherheit sein, das kann auch ein gewisser Share of Wallet sein, kann man sich alles Mögliche ausdenken im B2B, aber es muss irgendeine Form von Gegenleistung geben. Und so zieht sie es letztlich durch den ganzen, ja, Wasserfall eben hindurch. Und immer wieder spannend, gerade in Familienunternehmen, wie intransparent dieser Wasserfall ist. Nicht nur für Externe, also es ist nicht nur so, dass der Tobias Müller da drauf schaut und erstmal nicht versteht, welcher Kunde da eigentlich welchen Preis zahlt, sondern erschreckenderweise eben auch genau intern. Also intern ist oft gar nicht so klar, was kommt denn netto eigentlich raus, wenn wir alles abziehen bei einem Kunden bei einer bestimmten spezifischen Leistung. Wie viel zahlt denn der eigentlich noch? Und dann ist es klar, wenn ich da eine Intransparenz habe, dann habe ich auch gleichzeitig eine Intransparenz über meinen Deckungsbeitrag. Am Ende des Tages weiß ich eigentlich gar nicht mehr, woher mein Geld kommt. Ich kann es in der FIBO sehen, ne? Ich habe Geld verdient, aber wo genau wie viel ist häufig im Alltag nicht so transparent, gerade in Familienunternehmen.
Ich beneide ja immer meine Frau, die ist beim großen US-Unternehmen, das grundsätzlich keine Rabatte gibt. Also die hat eine Menge komplizierte Diskussionen, aber die nicht. Und wir Medienonkel hier, ich war ja auch mal Geschäftsführer von einer Medientochter sozusagen, kenne ja nichts anderes außer diese Diskussion. Und mein Erlebnis ist natürlich, dass der Vertriebler an der Front sozusagen auch eine gewisse Freiheit haben will. Und übermäßig hohe Transparenz gar nicht so schätzt, weil ich meine, jeder kann was verkaufen, wenn er den Rabatt ordentlich geben darf. Die Kunst ist halt, und er sagt dann immer, nee, entweder hätte ich den Rabatt gegeben oder gar nichts verkauft, ne? Also das ist so diese Alltagsdiskussion ganz platt formuliert.
Absolut. Das sind die Alltagsdiskussionen, das sind die Diskussionen, die in allen Unternehmen, die ich kenne, geführt werden, die ja natürlich auch mit mir geführt werden als Externer an der Stelle.
Und
Und
welche Rabatte kommen dann oft so dazwischen, wo Sie sagen, die werden auch falsch gegeben, falsch verstanden? Kann man es ein bisschen eingrenzen? Also es gibt Skonto, Bonus, Naturalrabatte, auch die ich ganz oft falsch erlebe, auch definiert Werbekostenzuschüsse und so weiter. Also gibt es so, können wir spezifizieren, gerade welche Typus von Sonderkondition da ganz oft falsch benutzt wird?
Das ist total branchenspezifisch, ehrlich gesagt. Aber so ein paar Klassiker, also ein Klassiker in einigen Branchen zumindest, ist ein hoher Bonus, ne? Also Jahresrückvergütung oder Quartalsboni, die sich praktisch immer dadurch auszeichnen, dass sie relativ intransparent sind und häufig schwer steuerbar sind, ne? Weil auch auf Seiten des Einkäufers die anders gehandhabt werden. Ne? Die gehen ja nicht in den Tagespreis ein, sondern die sind im Prinzip immer der, man sagt mal so ein bisschen leichtfertig, der Porsche des Einkäufers oder des kaufenden Unternehmens am Ende des Jahres, ne? Weil es am Ende ich diese Rückvergütung und Ausschüttung bekomme. Also Boni sind ein Klassiker dafür, dass sie intransparent und schlecht genutzt sind. Aber das andere sind natürlich die Sonderrabatte, Objektrabatte, Projektrabatte, oder manche nennen es auch Volumenrabatte. Ja. Also in dem Moment, wo der Kunde mit einem großen Auftrag winkt im B2B, ist man natürlich schnell dabei, ja, dann doch relativ leichtfertig, relativ hohe Rabattsummen zu geben. Und gleichzeitig, das muss man auch fair zugeben, ist das auch der Punkt, der am intensivsten oft zu diskutieren ist und am schwersten klar zu steuern ist. Ne? Weil in so einer Situation sich leider eben alle anbietenden Unternehmen irrational beginnen zu verhalten. Ne? Und nur weil ich dann sage, ich habe jetzt eine besonders clevere Governance und weiß, wie ich meinen Budget-Rabatt steuere, heißt es noch lange nicht, dass mein Wettbewerb das tut. Und ich gewinne nichts, wenn der Wettbewerb mir alles jedes Mal die Butter vom Brot schnappt. Ne? Also da muss man schon smart vorgehen und durchaus auch den Wettbewerb im Blick haben. Ne?
Das ist klar. Und dieser gepflegte Preiskampf, also typischer Fall, wenn der eine Discounter brutal runtergeht, müssen alle anderen schnell folgen, hat ja auch Nachteile, ne? Vorsichtig formuliert. Also wie stehen Sie dazu?
Es hat definitiv Nachteile. Ich habe in meiner Karriere, wenn ich es so nennen darf, schon mehr als einmal Unternehmen gesehen, die sich in einem eigentlich ja, Oligopolen oder fast schon Monopolenmarkt trotzdem gegenseitig die Margen kaputt gemacht haben, weil man immer mehr haben wollte und das eben immer nur über Rabatte sich Marktanteile kauft. Das heißt, das ist eigentlich völlig irrational, aber es kommt eben zu solchen Situationen.
auch manchmal persönlich konnotiert oder auch so ein
Ja,
bisschen.
auch absolut. Also gerade in Familienunternehmen gibt es das natürlich auch. Ja, da gibt es dann den Erbfeind gegenüber auf der anderen Flussseite. Ja, und dem gönnt man nichts. Aber am Ende kommt es darauf an, letztlich doch eine Systemtreue sich selber zu verordnen. Ne? Weil man wird so einen Markt immer irgendwie erziehen müssen. Und er wurde ja auch dahin erzogen, immer höhere Rabatte zu verlangen. Und genauso kann man ja auch dahin wieder erziehen, Rabatte einzuschränken und mit weniger Nachlass zu leben. Aber es ist definitiv nichts, was von heute auf morgen funktioniert, sondern es wird immer, ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so eine Transformationszeit brauchen und auch dann im Zweifelsfall einen langen Atem brauchen. Am Ende lohnt es sich für alle Beteiligten und früher oder später wird es auch so sein, dass der Wettbewerb versteht, was man da tut. Und dann hat man die Transparenz und die Klarheit und die Systemtreue nachhaltig auf beiden Seiten.
Also wie im echten Leben, Preiskriege haben selten Gewinner und erst recht nicht 50% derer, die sie führen. Und das andere, was glaube ich sehr kompliziert geworden ist, ist Services zu bepreisen, oder? Also man hat ja immer häufiger viel drumherum, um das eigentliche Produkt und die Dienstleistung und da stellt sich die Frage, wie viel nehme ich dafür, in welchem Fall, oder?
Definitiv. Also Services zu bepreisen war, glaube ich, noch nie einfach. Und gerade auch da, Familienunternehmen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, kann man vielleicht sagen, tun sich damit extrem schwer. Warum? Aus meiner Sicht vor allem deswegen, weil sie in aller Regel eine technische DNA haben. Also die kommen, diese Unternehmen, häufig eben aus einer Produktentwicklung. Ja, da war ein Gründer vor zwei, drei, vier Generationen, der ein total neues damals Produkt entwickelt hat und damit ja, Teile der Welt sozusagen revolutioniert hat. Und an diesem Produkt, an dieser technischen DNA hält sich das Unternehmen bis heute fest. Wir machen das beste Produkt, wir haben das beste Produkt weltweit. Und mit dieser Denke bin ich natürlich auch immer nur darauf aus, dieses Produkt zu bepreisen. Aber dass rechts und links von diesem Produkt zu einer Premium-Positionierung heute viel, viel mehr gehört, nämlich all die verschiedenen Dienstleistungen, Services, Service-Level, Lieferfähigkeiten, Verfügbarkeiten etc. pp. Das übersehen leider immer noch viele. Ergo übersehen auch viele, dass man genau für diese Mehrwerte, die man eben gegenüber anderen Anbietern hat, auch Preise verlangen kann. Und völlig zu Recht, ne? Es gibt ja den schönen Begriff vom Value Pricing und Value Pricing stellt ja die Frage, wo entsteht Kundenwert und Kundennutzen? Und das ist, weiß Gott, ja nicht nur das physische Produkt.
Preis und Wert, das alte lateinische Wort, das dahinter steckt, das kennen wir. Was wir noch nicht oft kennen, sind die neuen Technologien. Das haben Sie ganz am Anfang angedeutet. Zum Schluss würde ich darauf noch gern zurückkommen.
Genau.
Wie kann Technologie helfen? Fragen wir mal so an, bevor wir gleich dazu kommen, wo sie auch gefährlich werden kann. Aber was verändern neue Software-Tools und so weiter?
Also, es gibt natürlich vielfältige Software-Tools. Es gibt spezifische Pricing-Software, es gibt spezifische Angebotssoftware und es gibt natürlich die bekannten ERP- und CRM-Systeme, die beim Pricing ganz, ganz viel unterstützen können. Heute ist es so, dass man eigentlich für jede Preislogik, Preismethodik, Preisfindungssystematik auch eine Softwareunterstützung finden kann. Und aus meiner Sicht auch sollte. Also eigentlich müssen heute Preismodelle Software integriert sein. Warum? Weil sie nur dann die dauerhafte Transparenz haben, die Effizienz haben, die Geschwindigkeit haben, auch die Klarheit haben und auch die Steuerbarkeit haben im Sinne von, ich weiß, an welchen Schräubchen ich drehen kann und wo diese Schräubchen eigentlich zu finden sind. Leider auch da wieder Familienunternehmen häufig noch nicht auf Höhe der Zeit, also sprich die gute alte Excel-Tabelle mit 25 Tableaus und Unterseiten und Formelwirrwarr, die aber irgendwie Preise berechnet, die gibt es in ganz vielen Unternehmen noch. Und damit einhergehend auch wieder diese Personenabhängigkeit. Dann gibt es zwei Leute, die diese Excel verstehen. Wenn die ja in Rente gehen oder den Arbeitgeber wechseln, habe ich im Unternehmen ein nachhaltiges Problem. Also ich kann eigentlich immer nur dazu aufrufen, die Preisfindungsprozesse in der Software zu integrieren, in der Unternehmenssoftware zu integrieren und rauszukommen aus separaten E-Mail-Verkehren, Excel-Tabellen etc.
Können Sie ein paar Beispiele nennen für Tools, je nach Unternehmensgröße im Zweifel, zwei, drei vielleicht, die sich etabliert haben? Oder bis wann reicht es, alles in ERP und CRM zu machen? Und wann braucht man gezielte Tools? Ab welcher Größe? Kann man das irgendwie bei aller Individualität verallgemeinern, Muster erkennen?
Ja, das ist jetzt schwer so pauschal zu sagen. Also Was ich häufig gerade im B2B im Mittelstand anbietet, sind Angebotssoftwarelösungen. Also der Fachbegriff wäre wahrscheinlich Configure Price Quote, CPQ-Software. Weil sie mit so einer so Art von Software es relativ einfach schaffen. Also die ist nicht wahnsinnig komplex, ja, und die ist relativ leicht einzuführen. Sie schaffen es aber mit so einer Art Software, ihre Angebotsprozesse deutlich strukturierter zu fahren, deutlich schneller zu fahren, und auch alle technischen Spitzfindigkeiten, nenne ich es jetzt mal, zu berücksichtigen. Also gerade im B2B, Mittelstand, rund um Maschinenbau etc., solche Branchen, sind CPQ-Softwarelösungen aus meiner Sicht, ja, also No-Brainer würde man vielleicht sagen. Ne? Also das ist wirklich ein hilfreiches Tool, was man relativ einfach einführen kann. Für alles, was im klassischen Preis-Wasserfall stattfindet, Rabatte und so weiter, da reichen in der Regel die ERP-Systeme, CRM-Systeme, die sie in Unternehmen integriert haben. Sie müssen sie nur richtig nutzen.
Okay, das war nochmal ein wertvoller Tipp zum Abschluss. Herr Müller, vielen, vielen Dank für all die Insights und Ihre Erfahrungsberichte.
Sehr, sehr gerne, Herr Girsch, jederzeit wieder.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast.